Job gekündigt. Ich hatte irgendwie noch eine Woche im Job zu arbeiten und dann saß ich da und dachte mir, was mache ich denn jetzt?
Hire and Hire. Der Jobware-Podcast rund um Karriere, Arbeitswelt und Recruiting.
Scheitern, ein Wort, das niemand gern hört. Aber was, wenn genau darin die große Chance steckt? Darum geht's heute in dieser Folge von Hire and Hire, die Magie des vermeintlichen Scheiterns. Und dazu habe ich heute jemanden eingeladen, der Scheitern nicht nur kennt, sondern daraus etwas Neues gemacht hat, also quasi die Chance genutzt hat. Nico Hartlieb-Weigner ist Head of HR Development und Contract Manager bei Lucky Chef. Nico, schön, dass du da bist.
Vielen lieben Dank für die Einladung, Anna.
Ich freue mich so sehr. Nico hat nämlich Wendepunkte erlebt, die ihn geprägt haben, vom Start-up ins Behördenumfeld, weiter in den Mittelstand und zurück in die junge, schnelle Welt des Unternehmens. Und er hat dabei ganz viel Herz als Pragmatiker mit Herz, Strukturenbauer. Er redet Klartext, nimmt das Blatt nicht vor den Mund und wird uns von seinem großen Scheitern und der Magie dahinter jetzt berichten. Ich freue mich wirklich sehr auf die nächsten Minuten und bin gespannt, was du mit uns teilst.
Ich freue mich auch.
Am Anfang stelle ich immer eine Frage und die stelle ich dir jetzt auch. Was wolltest du mal werden, wenn du groß bist?
Ich wollte mal Richter werden.
Okay, du bist aber schon mal in die richtige Richtung gegangen, denn was ist davon übrig geblieben?
Absolut, weil ich habe schlussendlich dann Wirtschaftsrecht studiert. Das heißt, es ging schon in die Richtung. Lustigerweise weiß ich bis heute nicht, woher das kam, dass ich Richter werden wollte. Weil weder in meinem familiären Umfeld noch irgendwo im Bekanntenkreis gab es jemanden, der Richter oder nur was Ähnliches war. Das war irgendwie auf einmal da.
Jetzt bist du ja dann doch nach dem Studium in so eine andere Richtung eingeschlagen. Wie hat sich das denn ergeben?
Wie immer bei mir im Leben durch Zufall.
Also ich finde, da liegen ja immer die größten Chancen drin. Ne?
Absolut, so sehe ich das auch und auch deswegen sprechen wir ja heute. Ich bin nach dem Studium mit meinem damaligen Partner nach Berlin gezogen, weil der dort eine Ausbildung angefangen hat. Und nach dem Studium, wie man da noch ist, jung und grün hinter den Ohren, habe ich mir gedacht, die große weite Welt wartet und Berlin hat auf mich gewartet.
Für wie lange?
Ein Dreivierteljahr knapp, glaube ich. Also ein knappes Jahr auf jeden Fall. Und knappe 150 Bewerbungen später habe ich festgestellt, die große weite Welt hat nicht auf mich gewartet. Schade. Das war damals schon, also eigentlich das erste Mal das große Scheitern. Ja, wenn man natürlich aus dem Studium rausgeht, man ist voller Elan, voller Tatendrang, dann geht man in eine Großstadt und merkt, auf den Berufsanfänger, auf den 5., 6., 100. Berufsanfänger aus dem Studium hat einfach wirklich keiner gewartet. Ja.
Was hat das damals mit dir gemacht? Weil das ist, glaube ich, gerade, was du sagst, diese Motivation, die man hat und dann wird einem ganz klar gesagt, und hier sind deine Grenzen, mein Freund. Schön, dass du einen Studienabschluss hast, aber der bringt dir gar nichts.
Das hat sehr viel mit mir gemacht. Ich habe viel drüber nachgedacht, was das eigentlich heißt, auch für die Zukunft. Er hatte auch Zeit zum Nachdenken, logischerweise hat er nichts zu tun. Habe zwischendurch dann Nachhilfe gegeben und habe irgendwelche Kleinigkeiten immer gemacht, weil ich bin kein Mensch, der nur rumsitzen kann. Und hatte dann ein ausschlaggebendes Gespräch bei einer Personalberatung in Berlin. Und die Dame hat mich nach meiner Gehaltsvorstellung gefragt. Und ich glaube, damals waren das 45.000 brutto im Jahr oder so ähnlich. Und das hatte ich daher, dass im Studium immer wieder gesagt wurde von den Professoren, das ist eigentlich das Gehalt, wo man hinkommen kann mit unserem Abschluss. Und die Dame hat gelacht. Das hat mich sehr verunsichert im ersten Moment. Die war aber ganz liebe Dame, sie hat's dann auch, sie hat's mir dann auch erklärt und hat gesagt, lieber Nico, nicht in Berlin, nicht ohne Berufserfahrung. Da kannst du auf jeden Fall mal 10.000 Euro wegrechnen. Ja, und dann bist du vielleicht da, wo du hinkommst. Und dann hast du in deinem Umfeld, damals wollte ich Rechtsabteilung oder Personal, das war noch so ein bisschen unsicher, dann hast du in deinem Umfeld ungefähr 100 bis 150 Bewerber, die auf die gleiche Stelle kommen. Ja, weil Berlin, die Menschen, die da studiert haben, bleiben oft dann nach dem Studium in Berlin. Und genauso wie ich gibt es viele, die denken, die große weite Welt hat auf sie gewartet und kommen auch nach Berlin. Deswegen war damals einfach so viel Andrang auf den Arbeitsmarkt da. Und da habe ich mir gedacht, oh Mist. Weil das hatte mir vorher natürlich keiner erzählt.
Aber du hast auch eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht richtig hingehört. 45.000 sind das, wo du mal landen kannst.
Ist richtig, ja, aber man muss ja hohe Ziele haben.
Ja.
Und das war irgendwo war das in meinem Kopf verankert. Ja, ich kann bis heute nicht sagen, wo es herkommt, wie bei so vielen Sachen, aber es war halt einfach da. Aber das wollte mich ja trotzdem keiner, auch wo ich runtergegangen bin.
Und dann?
Und dann kam wieder eine Wendung, da habe ich über 5, 6 Ecken habe ich einen ganz netten Anwalt in Berlin kennengelernt. Und der hat ein Mannkanzlei, hatte sich selbstständig gemacht damals, schon 2, 3 Jahre her. Und der hat jemand gesucht, der ihn unterstützt. Und dann habe ich mit dem telefoniert und wir haben uns getroffen und haben uns wahnsinnig gut verstanden. Ja, also einfach ein ganz lieber Mensch, begleitet mich bis heute. Dann habe ich bei ihm den Nebenjob, nennen wir es einfach mal, angefangen. Ich habe auf selbstständiger Basis dann ihn auf Stundenbasis bei den Mandanten unterstützt und habe zeitgleich einen Anruf von einem alten Klassenkamerad von mir bekommen, der in München gewohnt hat. Und der hat nach der Schule damals nicht wie ich studiert, sondern sich selbstständig gemacht in unterschiedlichen Bereichen und hatte dann damals eine Agentur in München gegründet. War eine der ersten Agenturen für Amazon-Händler, also Beratung von Amazon-Händlern am deutschsprachigen Markt. Und der hat gesagt, du Nico, ich habe da was gegründet und das geht durch die Decke. Du hast doch da irgendwas mit Wirtschaft oder Recht studiert, kannst du nicht mal. Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, warum nicht? Ja. Und dann habe ich bei ihm eben im Startup meinen ersten richtigen Vollzeitjob angefangen und bin nach München gezogen. Und habe dann eben mit dem Manuel, mit dem Freund von mir, die Agentur aufgebaut. Ich war damals einer der ersten Angestellten und wir haben versucht, die Strukturen zu schaffen. Damals irgendwie Anfang 20, Manuel gar keine Erfahrung in die Richtung, ich nur ein Studium, also rein theoretische Erfahrung, und haben da unser Bestes versucht, die Strukturen aufzubauen. Das hat wunderbar funktioniert im ersten Jahr und er hat eben alles mit den Kunden gemacht, alles Operative, und ich habe im Background, möchte ich es mal nennen, alle Strukturen geschaffen, und daher auch aus deiner Anmoderation, daher kommt es mit den Strukturen schaffen. Wir haben die Position damals genannt Leiter Recht, Personal und Finanzen. Also wir haben alles organisatorisch in einen Topf geworfen und haben gesagt, das macht der Nico.
Aber genau in solchen Momenten wächst man am meisten. Also ich habe in meinem Lebenslauf auch eine Phase, wo ich viel die Ärmel hochgekrempelt habe und alle haben es irgendwie angepackt und es ist eine runde Sache bei rausgekommen. Und ich profitiere heute noch so extrem davon und nicht nur unbedingt von den Learnings im positiven Sinne, sondern auch von den Enttäuschungen und den Dingen, die komischerweise nichts geworden sind. Aber wenn man Anfang 20 ist oder Mitte 20, dann hat man noch diese Energie und diesen Drang, wir schaffen das, auch wenn die Tage 26 Stunden lang sind.
Ja, also ich glaube, ich habe nie wieder so viel gearbeitet wie damals.
Dann bist du aus diesem Startup weg, hin in eine, wir sagen es jetzt einfach mal, verstaubtere Welt, eingestaubtere Welt, ein bisschen, naja, strukturiertere Welt. So, jetzt habe ich, glaube ich, ein gutes Wording gefunden, was recht neutral klingt. Wie war das denn? Wahrscheinlich wurde da eine Bremse für dich erstmal gezogen.
Ja, würde ich, glaube ich, so gar nicht sagen. Also die Startup-Zeit war ja wahnsinnig dynamisch. Nennen wir es dynamisch. Ja, sowohl positiv als auch herausfordernd. Ich bin damals dort gegangen, weil es nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Also so schnell, wie wir aufgebaut haben, haben wir am Ende auch wieder abgebaut, weil die typischen Startup-Fehler passiert sind. Und natürlich dadurch, dass wir die erste Agentur am Markt waren, irgendwann haben andere gesehen, da kann man Geld verdienen, sind mit Dumpingpreisen in den Markt gegangen. Also es war aufregend und wir haben quasi eingestellt und wieder ausgestellt ein Jahr später. Und ich glaube, ich habe damals was Stabileres gesucht. Ja, also es war einfach ein halbes, dreiviertel Jahr, dann gerade am Ende war es wahnsinnig aufregend, nervenaufreibend. Und deswegen ist der öffentliche Dienst gerade genau das gewesen, was ich gebraucht habe zu der Zeit. Ich habe was Strukturiertes gebraucht, ich habe eine Sicherheit gebraucht. Nicht dieses jeden Tag aufwachen und oh Mann, vielleicht gibt's morgen kein Gehalt mehr, ja, weil dann halt durch das Thema. Und deswegen war es gerade zu Beginn, war es genau das, was ich gebraucht habe. Es war ein Unternehmen, ein etabliertes Unternehmen, es waren Strukturen da, es waren Kollegen mit Erfahrung da. Danach habe ich ganz, also wahnsinnig gesucht, weil ja der Manuel und ich in der Agentur, wir waren einfach die Erfahrensten, ja, und haben das alles selber gewuppt. Aber es gab nie jemanden, zu dem man aufschauen konnte, den man fragen konnte, wie bist du eigentlich damit umgegangen, sondern wir haben mit uns selber und mit Google gearbeitet. Und deswegen war das gerade gut, auch mal die, ich möchte mal sagen, die andere Seite der Skala zu sehen. Und deswegen waren die Strukturen gerade zu Anfang gut. Ich habe aber auf Dauer festgestellt, dass ich zu dynamisch dafür bin. Ja, also zu viel Strukturen liegen mir nicht, weil ich dafür, glaube ich, zu viel Tatendrang habe, Dinge schnell entscheiden möchte, Dinge schnell umsetzen möchte. Will nicht heißen, heute habe ich es gelernt, Strukturen braucht jedes Unternehmen, ohne geht es nicht, ja, aber eben nicht zu viel. Es braucht auch gewisse Flexibilität und nicht feststecken in den Strukturen. Und dieses Eingesperrtsein, fast wie in so einem Käfig in den Strukturen, hat mir nicht besonders gut getan da im öffentlichen Dienst. Zusätzlich kam Corona zu der Zeit. Es war aufregend, war ja im Krankenkassenumfeld, möchte ich sagen. Deswegen war das auch da super lehrreich und eine wirklich tolle Zeit. Ich habe viel Verantwortung dort bekommen, habe da in der Personalabteilung angefangen, in Teilzeit, um eben meinen Master dann doch nochmal nachzuholen. Und habe mir gedacht, ach ja, Nico, Teilzeit im öffentlichen Dienst, super, dann machst du deinen Master in Ruhe und dann guckst einfach mal weiter, was dann kommt. Und dann habe ich mich selber wieder kennengelernt, konnte ich nicht. Schneller als man gucken konnte, war ich dann doch in Vollzeit da, hatte dann noch die Projektleitung übernommen für ein millionenschweres Gesundheitsforschungsprojekt, was wir dort quasi mitgemacht haben, ja, und habe dann doch wieder deutlich mehr gearbeitet als einen Fulltime-Job. Aber auch das hat mir Spaß gemacht, eine lange Zeit, aber eben nicht in diesen Strukturen.
Aber ab dem Moment war klar, du bewegst dich ab sofort in dem Personalbereich.
Genau. Also ich glaube, das war auch schon vorher klar. Das hat sich herauskristallisiert eben in der Agentur. Dadurch, dass eben aus diesen drei Bereichen, die wir damals gewählt haben, einfach aufgrund des Wachstums die meiste Arbeit im Personal lag, möchte ich sagen, hat sich das rauskristallisiert. Ich hatte ja auch während meinem Studium schon in der Personalabteilung, zum Praxissemester, das habe ich damals bei Feinkost Käfer in München in der Personalabteilung gemacht. Also es hat sich schon, der Weg hatte sich schon so ein bisschen eingeschlagen. Aber gerade in den ersten Berufsjahren ist man ja sehr flexibel, was da den Wechsel noch anbelangt.
So, jetzt wird es Zeit, dass wir aufs Scheitern kommen. Jetzt haben wir über das erste Scheitern gesprochen, aber das viel interessantere Scheitern oder das Scheitern, was fernab vom klassischen Scheitern ist. Du wolltest mal auf große Reise gehen und den Job mit Reisen verknüpfen.
Ja.
Wolltest.
Wie das Leben so spielt, sind dann sehr viele private, persönliche Dinge gekommen. Ja, ich glaube, das kennt auch jeder und ein Jobwechsel muss nicht immer an dem Job oder an dem Unternehmen oder an den Vorgesetzten liegen. Ja, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und dann kamen persönliche Dinge dazu, Krankheit von der Mutter, Trennung von meinem langjährigen Partner und einfach viel, was mich persönlich sehr belastet hat. Und ich hatte das Gefühl, ich muss ausbrechen. Ja, also das Einzige, was mir Spaß gemacht hat, war die Arbeit. Alles andere, ich habe mich in München nicht mehr zu Hause gefühlt. Ich wollte da eigentlich nicht bleiben. Ich irgendwie einfach nennen wir es Fernweh bekommen, einen Drang auszubrechen. Und habe dann gesehen eine Stelle auf einem Kreuzfahrtschiff.
Oh, dieses, seht ihr die Herzen in den Augen?
Ja, das war wirklich und das war damals was meine Rettung. Lustigerweise habe ich jahrelang im Kopf gehabt, ich möchte irgendwann mal auf dem Kreuzfahrtschiff arbeiten, ähnlich wie die Richtergeschichte. Absolut keine Ahnung, woher das kommt, weil weder bin ich jemals auf dem Kreuzfahrtschiff gefahren, noch weiß ich nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja Mensch, stimmt, bewirbst du dich halt einfach da drauf. Es war eher so eine Schnapsidee an einem Sonntagabend.
Klingt ja auch erstmal nach einem Abenteuer.
Klingt nach einem Abenteuer. Abenteuer habe ich gesucht, super, machen wir. Die Stellenausschreibung durchgelesen, einen Punkt habe ich erfüllt, die anderen 20 nicht. Da habe ich mir gedacht, gut, kann ja nicht schaden, Bewerbung raus. Einfach damit was getan ist.
Ja, weil du wolltest ausbrechen, du wolltest. Ja. Es klingt ja fast schon nach so einer kleinen, du hattest eine kleine Krise.
Ja, ich hatte eine vorgezogene Midlife-Crisis, wie auch immer man das nennen möchte, einfach eine Lebenskrise.
Ja. Ja.
Und wie das Leben so spielt, habe ich über 2-3 Bewerbungsrunden tatsächlich diesen Job bekommen. Als Personalleiter auf dem Kreuzfahrtschiff. Mit Personalverantwortung für die gesamte Crew, das heißt direkt unter dem Kapitän für 1200 Crewmitglieder. Und das musste ich zusagen in dem Moment. Da habe ich mir gedacht, ja, dann mache ich das. Ja, habe mit dem Unternehmen noch quasi die Route abgesteckt, weil es ja verschiedene Schiffe dann gibt. Dann wäre die Route gegangen quer durch die Karibik, Mittelamerika, Karibik und über den Winter. Und da habe ich mir gedacht, sensationell.
Ja, ja. Das klingt, also besser kannst du es ja gar nicht erträumen.
Ja, also Winter auslassen, Winter ist eh nicht mein Ding, Sonne liebe ich. Ja. Der Job, der irgendwie nach Abenteuer klang und ich dachte mir, sensationell. Also habe ich meinen wirklich den Job, der mir wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, im Mittelstand gekündigt. Habe meine Wohnung untervermietet, habe Versicherungen gekündigt, habe monatelang mich vorbereitet auf dieses Abenteuer, auf die Reise. Habe ein US-Visum gebraucht. Ich habe Truppenschutzimpfungen gebraucht. Der arme Truppenarzt musste sein Büchlein auspacken, weil es ja so viele Länder sind, die man da bereist. Also ich weiß nicht, mein Impfpass ist jetzt voll. Ja.
Ich finde, du strahlst auch so ein bisschen.
Ja, es war, wenn ich dran denke, es war eine wahnsinnig aufregende Zeit. So, das war einfach diese Vorbereitung. Habe Sicherheitstrainings absolviert, habe das erste Mal irgendwie mich beschäftigt mit Piratenangriffen auf dem Boot. Also so, ich habe mich gefühlt wie in einem Film ein bisschen. Ja. Und dann habe ich die Koffer gepackt.
Also ich habe da zwei Gedanken. Ich muss da direkt mal eingrätschen. Erstmal finde ich, hast du schon das Abenteuer vor dem Abenteuer gelebt? Und was aber auch ganz klar wird, man muss eigentlich gar nicht alle Anforderungen immer erfüllen. Du hast Übereinkunft gehabt. Ein Punkt hat zugetroffen und du hast überzeugt. Zeigt ja auch, es ist ein wunderbares Beispiel, dass wenn man einen gewissen Drive hat und eine gewisse Motivation, man sich eigentlich jeden Job der Welt angeln möchte, wenn man jetzt nicht unbedingt nach den Sternen greift, aber sagen wir mal, zumindest nach den Sternen schauen.
Ja, und es ist vor allem, um da kurz zu bleiben, es ist vor allem der Beweis dafür, dass Erfahrungen übertragbar sind auf andere Fachbereiche, ja, oder auf andere Situationen. Wenn ich mich an das Bewerbungsgespräch zurückerinnere, warum fanden die das so gut und warum haben die mich, glaube ich, genommen? Also ich hatte vom Verantwortungskontext her in der Vergangenheit nicht annähernd etwas in der Größe, ja, noch war ich irgendwo in der Branche unterwegs. Aber die fanden die Erfahrung aus dem Start-up so gut. Ja, also sicherlich auch das, was ich gesagt habe und das außenrum, aber dass ich denen erzählt habe, wie viel Verantwortung ich da übernommen habe, weil es halt sein musste, hat die, glaube ich, so überzeugt, dass sie gesagt haben, das bekommt der hin. Ja, zumal man ja auf dem Kreuzfahrtschiff dann 7 Tage die Woche arbeitet für 3 bis 4 Monate und erst dann frei hat. Das ist natürlich da, glaube ich, ein großer Punkt im Recruiting-Prozess. Haben sie auch mehrfach gefragt, glaubst du, du kannst so viel arbeiten? Und dann habe ich gesagt, naja, ich habe noch nie 40 Stunden die Woche gearbeitet. Das liegt mir fern. Ja, Wochenende war für mich bis dato nie ein klassisches Wochenende, so Freitagmittag Stift fallen lassen und Montag früh wieder aufnehmen. Und das fanden die, glaube ich, gut. Aber wie das Leben so spielt, es hat dann aus, nennen wir es diversesten Gründen, ein paar Tage vor Abreise nicht geklappt. Es wurde für mein Dafürhalten etwas chaotisch. Ja. Und letztlich habe ich für mich entschieden, den Stecker zu ziehen, weil ich persönlich kein gutes Bauchgefühl mehr hatte. Ja. Es war halt aber halt 10 Tage vor Abreise. Die Koffer waren gepackt, nicht ganz fertig, aber ich bin, wie man sprichwörtlich sagt, auf gepackten Koffern gesessen. Und dann habe ich, erinnere mich wie heute, diese E-Mail abgeschickt und gesagt, wir lassen das gut sein. Und dann stand ich in meiner Wohnung, es war sehr früh, weil ich da wahnsinnig früh wach war, es war morgens um 4 oder so, im November, und stand da in meiner Wohnung, habe mich 3-mal im Kreis gedreht und dachte mir, wow, was genau mache ich jetzt?
Aber hast du dich zeitgleich also nicht nur lost, sondern auch erleichtert gefühlt?
Es war irgendwo ganz tief drin, war eine Erleichterung da. Die kam dann erst Tage später. Ja, im ersten Moment war es heillose Überforderung. Weil ich wusste, glücklicherweise hatte die Untermiete ein paar Tage davor nicht geklappt. Das heißt, die Wohnung war noch da. Das war der Glück im Unglück. Ja. Aber alles andere, Versicherungen gekündigt, Job gekündigt. Ich hatte irgendwie noch eine Woche im Job zu arbeiten. Und dann saß ich da. Und dachte mir, was mache ich denn jetzt?
Darf ich fragen, was hat dich dazu bewogen, den Job abzusagen?
Ich nenne es mal Kommunikationsschwierigkeiten und einfach auch wieder eine persönliche Komponente aus der Familie heraus. Mhm. Und ich glaube, dass wir am Ende viel aneinander vorbeigesprochen haben, das Unternehmen und ich. Weil für mich diese Lust nach Abenteuer ist natürlich... Ich habe das im Bewerbungsgespräch nicht so sehr thematisiert. Ja, natürlich bewirbt man sich nicht auf einen Job und sagt, ich möchte einmal nur ein Abenteuer machen. War dann einfach aus diesen diversen Gründen, war es nicht mehr das Richtige für mich in dem Moment, und die Familie wollte ich nicht alleine lassen. Und habe dann eben den Stecker gezogen. Ja, im Final war es dann ich. Und das war aber auch gut so. Weil, und das ist ja eine meiner Kerneinstellungen, meiner Kernhaltungen, man darf das Bauchgefühl nicht wegdrücken. Und sei es noch so spitz auf Knopf, möchte ich sagen. Ja, also da hat ja alles logisch Denkende in mir geschrien, du darfst diesen Stecker nicht ziehen. Wirklich, auch heute noch denke ich, das wäre eine wahnsinnige Karrierechance gewesen, wäre es auf jeden Fall gewesen. Ja, es wäre sicherlich eine tolle Zeit geworden. Ja, und es war alles darauf ausgerichtet.
Ja, und dann kam es ja anders als gedacht.
Und dann kam es anders als gedacht, aber genau da liegt die Magie des vermeintlichen Scheiterns. Ja, man muss sich dann einfach zusammenreißen und sich überlegen, was mache ich aus der Situation.
Und was hast du daraus gemacht?
Ich bin erstmal reumütig zu meinem geliebten Arbeitgeber gegangen, habe da die Karten auf den Tisch gelegt. Die drei Jungs, die drei Geschäftsführer waren verständnisvoll, absolut. Ich habe dann auch da nochmal einen Monat verlängert, um die nachfolgende Kollegin einzuarbeiten. Mhm. Und habe dadurch die Zeit bekommen, mich einfach auch nochmal zu sammeln. Das war wirklich gut, weil ich glaube, 5 Tage wären wenig gewesen. Gut, im Zweifel wäre man halt ein bisschen arbeitslos gewesen. Ich glaube, auch das wäre gegangen. Aber es war hilfreich, dass ich den Job dann um einen Monat verlängern durfte. Wir haben uns auch darüber unterhalten, ob ich vielleicht dort bleibe. Da habe ich mich schlussendlich dagegen entschieden, weil einfach die Weichen anders gestellt waren. Ja, also ich hätte gern dann in dem Moment meinen alten Job zurückgehabt.
Aus Sicherheitsgründen, ne? Weil man weiß, ja, und, was erwartet einen.
Ja, und weil ich den geliebt habe. Mhm. So, und deswegen wollte ich den gerne zurück. Und die drei Chefs haben berechtigterweise, absolut berechtigterweise gesagt, Nico, wir haben eine Nachfolgerin für dich eingestellt. Wo sollen wir, können auch jetzt das Rad nicht zurückdrehen. Ja? Und haben mir aber ein nettes anderes Angebot gemacht, so ein bisschen, sagen wir das Projektmanagement der Geschäftsführung, haben wir überlegt, ob das passen könnte. Und letztlich habe ich für mich aber festgestellt, emotional war ich da dann schon raus. Ja? Nicht, weil es schlecht gewesen wäre, sondern durch dieses aufregende Abenteuer-Feeling hatte ich mich innerlich einfach vom Unternehmen verabschiedet. Ja, und dann habe ich schweren Herzens das Angebot der Chefs abgesagt und habe gesagt, ist gerade einfach nicht die richtige Zeit, und habe angefangen, mich umzuschauen.
Bist du erstmal in so ein Loch gefallen? Also jetzt, du wolltest ja auf Abenteuerreise gehen. Du hattest ja irgendwie das türkisblaue Wasser vor Augen. Du hast wahrscheinlich schon Salz auf der Haut gespürt, den Sand zwischen den Füßen. Das muss man ja auch erstmal verknusen. Klar, es war irgendwie dieses Bauchgefühl, das dir gesagt hat, halt stopp, das machst du nicht. Aber trotzdem ist ja ein großer Traum geplatzt.
Also ich glaube, ich bin für 2 Stunden in ein großes Loch gefallen und habe auch ein bisschen in Selbstmitleid gebadet, was man, glaube ich, auch mal muss. War aber relativ schnell wieder raus aus dem Loch, was nicht heißt, dass es nicht gedauert hat, bis ich das verdaut hatte, weil natürlich, wie du sagst, das türkisblaue Wasser, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Erde, der sich jemals so viele Kreuzfahrt-Reels auf Instagram angeschaut hat, ja, und gespeichert hat und genau die Route sich angeschaut hat und auf der Karte abgefahren und alle und die Uniform mir angeschaut, welche. Ich glaube, das hätte phänomenal ausgesehen, die Uniform, ja. Und das hat natürlich einen gewissen, nennen wir es Wehmutscharakter gehabt. Ja, und auch jetzt, du hast vorher gesagt, meine Augen leuchten so, es ist schon noch so ein bisschen Wehmut, ist schon immer noch da, dass das schlussendlich nicht so geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich glaube, das ist auch ausschlaggebend, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, weil letztlich, ja, wäre es eine aufregende Zeit und eine schöne Zeit geworden und ja, wäre man irgendwie auch im schönen Meer und bei Sonne gewesen, aber man arbeitet halt einfach 7 Tage die Woche, da ist nicht viel mit, ich mache hier Tralafitti-Urlaub. Ja.
Deswegen haben Sie ja berechtigterweise auch mehrfach nachgefragt. Ihnen ist schon klar, dass das 7 Tage in der Woche sind?
Ja, genau. Ja. Genau, und deswegen Loch gefallen würde ich nicht sagen, sondern ein ganz kurzes Loch und dann habe ich mich wieder aufgerappelt. Und die Chancen ergriffen, die da waren. Und das ist wieder einfach die Herausforderung im Leben, die man ja immer hat. Ja, also selten funktionieren die Dinge so, wie ich es geplant habe.
Und was macht das mit deinem Lebenslauf, wenn du mal drauf schaust? Also was bedeutet das für deine Entwicklung?
Das ist eine sehr gute Frage, die ich wahrscheinlich vor allem als Personaler beantworten können müsste. Ja. Für mich persönlich macht das aus meinem Lebenslauf einfach einen nicht ganz klassischen Lebenslauf, der aber zeigt, dass man oder dass ich mich insbesondere auf neue Situationen sehr schnell einstellen kann. Also die Personalarbeit ist so das Einzige, was sich durchzieht im Lebenslauf. Es gibt keine Branche, keine Unternehmensgröße. Gut, Konzern ist raus, das habe ich nicht gehabt und vermutlich wird es das auch erstmal nicht. Aber alles andere ist von Agenturbusiness über öffentlicher Dienst, über jetzt Tiernahrung, über IT. Es ist Personal, es ist Vertrieb auch mit dabei, es ist Marketing mit dabei, es ist Finanzen mit dabei. Es ist einfach ein rundes Potpourri an Themen, die da mitspielen.
Was bedeutet das für deine Personalarbeit? Also wenn du dich an deinem Lebenslauf orientierst, bist du ein bisschen milder oder bist du hellhöriger, wenn du dir Lebensläufe anschaust?
Ja, ich würde sagen ja. Ich habe ja auch durch meine Position nicht so wahnsinnig viele andere Personaler kennengelernt, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Von daher ist es schwer, es zu vergleichen. Ich würde aber durchaus sagen, dass ich dann einen weiteren Blick drauf habe. Ja, ich stelle auch andere Fragen im Bewerbungsgespräch.
Zum Beispiel?
Ich habe noch nie die Frage nach, wo siehst du dich in 5 Jahren gestellt, sondern ich versuche, so gut es irgend geht, den Menschen hinter dem Lebenslauf kennenzulernen, weil ich der Überzeugung bin, Hard Skills und fachliches Wissen kann man sich aneignen. Persönlichkeit ist schwerer zu verändern. Also natürlich kann man an seiner Persönlichkeit arbeiten, aber ich bin erstmal die Person, die ich bin. Gerade im Unternehmenskontext. Privat ist das nochmal was anderes, aber im Unternehmenskontext muss das ja ins Team passen. Und das genauer zu beleuchten, ohne zu sehr auf die fachlichen Themen zu gucken, ist, glaube ich, eine Besonderheit, die ich da mitbringe.
Also die Überschrift deiner Frage ist eher, was treibt dich an?
Ja, genau, was treibt dich an? Und ich habe mich selten sehr auf Bewerbungsgespräche vorbereitet und das bewusst. Natürlich muss ich den Lebenslauf durchlesen, aber ich habe mich da eher bei 5 Minuten gesehen und mir nicht überlegt, was ich frage und mir nicht überlegt, was sollen wir tun, sondern ich bin eigentlich immer dann auch eingestiegen mit erzähl mir was über dich und erzähl mir bitte was über dich, was nicht in deinem Lebenslauf steht.
Was kommen da so für Antworten? Trauen die sich direkt zu antworten?
Es ist wahnsinnig spannend, weil sehr viele unterschiedliche Antworten kommen. Also die Bewerber sind oft davon etwas überfordert, dass die Frage ganz zu Beginn kommt. Damit rechnet einfach keiner, sondern die denken, jetzt muss ich meinen Lebenslauf erzählen. Ich leite dann auch ein und sage, Lebenslauf habe ich gesehen. Habe ich mir durchgelesen, wenn der nicht passen würde, würdest du nicht hier sitzen. Ja, erzähl mir was da nicht drin steht. Und dann kommt alles Mögliche. Es gibt Menschen, die eher auf private Dinge eingehen. Es gibt Menschen, die eher auf berufliche Dinge eingehen. Aber es kommen immer ausnahmslos wahnsinnig spannende Geschichten.
Du bist ja selbst das beste Beispiel, dass kein Lebenslauf linear verläuft. Dass man mal links guckt, mal rechts guckt. Und irgendwo immer die Kirschen mitnimmt. Was sind so deine 3 Top-Learnings aus den unterschiedlichen Welten, in die du eingetaucht bist?
Dass man nicht zu viel planen darf in der Karriere. Also auch ich hatte ja irgendwann mal Pläne, ja, und bin überall, aber nicht da, wo ich mir irgendwann mal gedacht habe, ich möchte hin. Dass Karriere wahnsinnig viel mit Menschlichkeit zu tun hat. Ja, also so sehr man das oft wegreden möchte, auch als Personaler. Naja, es gibt ja immer so dieses klassische, sei nicht so viel im Homeoffice, dann machst du besser Karriere. Das sind so diese Tipps, weil dann fällst du beim Chef auf. Jetzt kann man natürlich erzählen und ist auch Aufgabe vom Personaler und von der Personalabteilung, da entgegenzuwirken. Ist wichtig. Ja, weil jeder muss natürlich befördert werden aufgrund der fachlichen und Teamkompetenz und nicht, weil er mehr im Office ist als die anderen. Aber natürlich hat das eine menschliche Komponente. Ja, natürlich lerne ich jemanden besser kennen, wenn er im Büro ist. Ja, und es ist keine klassische Diskriminierung von den anderen, sondern manche tun sich etwas besser hervor als andere. Karriere und Erfolg, wie man den auch immer für sich selber definiert, nicht mit reiner Arbeitszeit zu tun hat. Und deswegen ist es wichtig, dass man das auf sich selber ausrichtet, das Leben. Was macht mir Spaß? Weil ich habe als Personaler leider zu viele Menschen gesehen, die ihren Job machen, damit sie ihn gemacht haben, weil vermeintlich es nicht anders geht. Und es mag sicherlich Situationen geben, die schwerer sind umzustellen. Ja, also wenn ich Familie habe, ein Haus abzubezahlen habe, vielleicht ein Alleinverdiener bin, dann ist es natürlich schwer, da das Ruder rumzureißen und zu sagen, nee, also ich wollte schon immer Blumenverkäufer werden, jetzt mache ich lieber das. Ja. Aber man hat immer die Möglichkeit, was anders zu machen. Vielleicht nicht von heute auf morgen, aber man hat die Möglichkeit. Und wichtig ist, dass man glücklich ist und es gern macht. Überwiegend. Jeder hat einen schlechten Tag im Job, aber überwiegend. Weil das merkt man an der Leistung.
Aber zur Veränderung gehört auch immer Mut. Und nicht jeder Mensch ist mutig. Aber trotzdem muss man ja mal, wenn man sich das anschaut, so unsere Elterngeneration oder auch Großelterngeneration, viele von denen haben ihre Ausbildung in einem Betrieb gemacht und sind da auch in Rente gegangen. Also die Angehörigen Zeit eines Unternehmens. Wenn jemand zu mir sagt, ich komme neu in ein Unternehmen und er sagt, ich bin seit 10 Jahren da, denke ich, wow, 10 Jahre, das ist ein Jahrzehnt, das ist, was in 10 Jahren alles passieren kann. Und das ist ja heutzutage schon eine lange Zeit,
ja.
Weil Menschen mutiger werden.
Ja, und ich glaube auch, also mutiger ist ja auch relativ, ja, das kommt natürlich drauf an, wo richtet man sein Leben drauf aus. Manche sind sehr viel sicherheitsorientierter, das habe ich dann im öffentlichen Dienst gelernt, wo die lustigste Situation entstand, die ich in die Richtung jemals für mich erlebt habe. Ja, also saß ich mit der damaligen Chefin zusammen und ich glaube, wir haben uns um die betriebliche Altersvorsorge und Verhandlungen mit Verdi und Co. gekümmert. Und dann sagte sie in irgendeinem Kontext, ja, wenn du dann mal bei uns in Rente gehst, dann hast du dies und dies. Und ich habe gemerkt, wie sich in mir alles abgeschnürt hat, weil ich mir gedacht habe, oh mein, ich bin Mitte, Ende 20, nee, ich kann hier nicht in Rente gehen. Und zu dem Zeitpunkt hat es mir da wahnsinnig gut gefallen, aber ich für mich konnte mir das und wollte mir das auch nicht vorstellen. Ich hätte es nie ausgeschlossen, aber ich wollte es mir nicht vorstellen.
Deswegen stellst du auch nicht die Frage, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Genau, ja. Weil auch das mag ja sein, dass der ein oder andere das durchgeplant hat und es auch funktioniert. Ja, also auch wenn ich im Freundeskreis mich umschaue, gerade im Bereich Unternehmensberatung und Co., da sind die Lebensläufe natürlich sehr stringent. Ja, und es ist für den einen oder anderen sicherlich auch das Richtige. Deswegen sage ich auch, Mut ist relativ und Karrierewege sind unterschiedlich. Der Kern der Sache ist, glaube ich, ist man selber glücklich oder nicht?
Bist du glücklich?
Ich bin glücklich, ja.
Ich glaube, das können nicht viele von sich behaupten.
Ich glaube, das ist eine Einstellungssache, weil man findet immer Dinge, die einen nicht besonders glücklich machen und die gerade nicht so schön laufen. Ja, also ich würde sagen, dem klassischen glücklichen Leben hinterherzulaufen, wie auch immer man das definiert, ist ein Ding der Unmöglichkeit, sondern wichtig ist, und da geht es auch wieder um Chancen ergreifen, im Jetzt leben und die Dinge anzunehmen, die positiv da sind. Und in den allermeisten Lebenslagen hat man ein paar Dinge, die einfach super positiv sind. Und sich darüber zu freuen und glücklich zu sein, ist, glaube ich, ein wichtiges Thema.
Lass uns mal nochmal auf deinen beruflichen, deine Wechsel zu sprechen kommen. Hast du irgendwann gemerkt, du hast immer sehr wertschätzend von all deinen Stationen gesprochen, aber hast du irgendwo auch mal den Moment gehabt, oh nee, hier prallen Welten aufeinander, also ich bleibe offen, ich gebe dem Ganzen eine Chance, aber eigentlich ist das nicht meine Einstellung zu dem, wie ich arbeiten möchte, sei es heute oder in 5 Jahren. Gab es da irgendwie so Momente?
Immer. Und ich glaube, die hat jeder. Ja, also ich glaube, jeder, der sagt, er hatte die nicht, ist da nicht ganz ehrlich zu sich selber. Und die gab es in jedem Job. Mal schlimmer, mal weniger schlimm, aber es gab natürlich immer Momente, gerade wenn es stressig wird, wenn es hitzig wird, auch wenn Diskussionen aufkommen mit den Chefs oder auch mit den Mitarbeitern, wo man sich die Frage stellt, ist es jetzt hier gerade noch das Richtige, vertreten wir die gleichen Werte? Und das ist immer was mir wahnsinnig wichtig gewesen ist, weil als Personaler tritt man für das Unternehmen auf. Und es ist für mich dann gekippt, wenn ich in Bewerbungsgesprächen saß und gemerkt habe, oh, wenn ich wirklich ehrlich zu mir selber bin, möchte ich dieses Unternehmen gerade nicht weiterempfehlen. Und auch wenn man da rückblickend drauf schaut, das war sicherlich nicht dem ganzen Unternehmen geschuldet, sondern meiner ganz persönlichen Situation in dem Moment. Aber da ist es für mich gekippt. Und es war, also in dem Startup ganz am Anfang, das war natürlich einfach eine Frage von, wie führe ich Mitarbeiter, wie gehe ich durch Krisenzeiten. Ja, also heute sind der Manuel und ich wieder absolut im Reinen miteinander. Ich glaube, es gab Zeiten, da waren wir uns uneinig. Ja. Und das ist aber auch okay, das gehört zum beruflichen Alltag auch dazu. Wo es am meisten war für mich, war im öffentlichen Dienst. Was, glaube ich, nicht überrascht, weil ich da einfach als Typ ganz anders bin. Und da hatte ich sehr, sehr viele innere Konflikte. Da habe ich das selber auch nicht erkannt. Ich habe eine sehr liebe Arbeitskollegin von mir gebraucht, die irgendwann zu mir ins Büro kam und gesagt hat, Nico, du siehst aus, als wärst du vom Zug überfahren. Seit Wochen. Was stimmt nicht mit dir? Bitte leg die Kündigung auf den Tisch.
Du ahnst es nicht.
Und da war ich so in meinem persönlichen negativen Strudel gefangen, da ging es mir wirklich nicht gut. Also es war Corona, das hat natürlich auch seinen Ausschlag gegeben. Ja. Die Chefin und ich, wir haben uns persönlich eigentlich ganz gut verstanden, haben aber einfach keine Ebene miteinander gefunden. Da in der damaligen Führungsetage waren Dynamiken, die wirklich nicht gut waren, die sich durch Unternehmensgeschichte und Themen ergeben hatten, die einfach ungesund waren und in die ich reingesogen wurde. Ja, weil natürlich durch die Art von Positionen, die ich bisher ausgefüllt habe, man immer relativ nah an der Chefetage arbeitet. Ja, und da wird natürlich die politischen Spielchen, möchte ich mal nennen, werden natürlich mehr. Ja, wie trete ich auf? Was kommuniziere ich wie? Und da war ich für mich einfach in so einem negativen Strudel gefangen, wo ich nicht rausgekommen bin. Und da habe ich einfach ein bisschen Unterstützung gebraucht.
Das ist aber auch Wahnsinn, wie andere schon sehen, was in einem vorgeht, ohne dass man es selber in Worte packen kann.
Ja, ja, wenn man, glaube ich, wirklich, wenn man in so einer Spirale feststeckt, und das kennt wahrscheinlich jeder von uns, da manchmal nicht selber rauskommt. Das ist dieses klassische, ich bade in Mitleid. Ja, und es klingt immer so negativ, aber manchmal hat man sehr viele negative Gedanken, die auch berechtigt sein mögen.
Aber du nimmst ja auch trotzdem, auch wenn irgendwie was Negatives dabei ist, immer was Positives mit. Und für manche klingt das ja auch als Nachteil. Jetzt ist er irgendwie, hat er das gemacht und jenes gemacht, nicht so zu 100% und stringent. Klingt für manche vielleicht nach einem Nachteil. Für dich scheint es aber eine Stärke zu sein. Warum?
Nein, also ich mag das einfach gerne. Ja, das ist mal die kurze Antwort. Und es kommt auch da auf die Situation drauf an. Sicherlich ist meine Art von, wie ich arbeite, wie ich meinen Lebenslauf gestaltet habe und wie ich an Dinge herangehe, nichts für den Konzern. Ja, da ist man zu spezialisiert. Da würde ich ähnlich wie im öffentlichen Dienst nicht glücklich werden. Aber wenn ich die Unternehmen finde, wo ich diese Eigenschaften als Stärke einsetzen kann. Und erst dann, und da kommt eigentlich die Antwort auf deine Frage, warum, erst dann werde ich richtig produktiv und blühe richtig auf, wenn ich schaffen kann, wenn ich gestalten kann, egal ob Personal oder abseits davon.
Wie schaffst und gestaltest du denn?
Indem ich präsent bin.
Verzichtest du also auf deine Homeoffice-Tage, oder?
Tatsächlich ja. Ich habe dieses Jahr zweimal Homeoffice, glaube ich, gemacht, weil der Handwerker kam. Ich für mich finde Homeoffice ganz furchtbar. Aber ich sage bewusst für mich, weil ich nicht der Homeoffice-Typ bin. Ich brauche Menschen um mich rum. Ja, ich kann besser arbeiten, wenn ich im Kontakt bin. Und gerade eine Personalarbeit lebt davon. Ja, also auch da kommt es wieder sehr auf den Job drauf an. Ein Personaler sollte aus meiner Sicht relativ präsent im Unternehmen sein, ohne zu viel Homeoffice, weil auch da die Ansprechbarriere für die Mitarbeiter natürlich sinkt. Ja, da zum Telefon zu greifen und den Personaler anzurufen, ist doch nochmal was anderes, als wenn man da vorbeiläuft.
Gerade für die jüngeren Generationen gerade, ist Telefonieren ja so eine Sache.
Ja, und es gibt immer und überall Menschen, gerade jetzt Mittelstand ist ja so mein Ding, ja, die nicht so gerne auf die Personalabteilung zugehen oder für sich vielleicht gar nicht feststellen, dass sie es könnten oder müssten. Und wenn man dann im Unternehmen präsent ist, am Mittagstisch mit dabei ist, Kaffeeküchen-Tratsch mitmacht, kommt man so viel schneller an die Leute ran, auch wenn sie selber noch gar nicht so weit sind, sich eigentlich zu melden.
So dass du ihnen quasi diese Entscheidung abnimmst, sich melden zu müssen.
Genau, ja, und einfach präsent zu sein. Und ich glaube, das ist was meine Personalarbeit immer besonders gemacht hat und warum ich auch geschätzt wurde, da wo ich war. Also auch gerade da in diesem mittelständischen IT-Unternehmen, da waren die Kollegen wahnsinnig traurig, als ich gegangen bin, was ich als großes Kompliment aufgefasst habe. Ich würde aber niemals von mir behaupten, ich kann Personal so viel besser als irgendjemand anders. Ja, weil letztlich, und wenn es rein um die fachlichen Themen geht, habe ich das Hands-on gemacht. Ja, da ist das theoretische, die theoretischen Vorkenntnisse sind von anderen Kollegen sicherlich viel besser. Ja.
Das ist aber auch ein Learning meines Lebens.
Ja.
Ich finde, also ich habe in der Theorie im Studium so viel mitgenommen. Aber mein Dozent hat am Ende zu mir gesagt, als ich meine Bachelorarbeit verteidigt habe, Frau Steinhagen, herzlichen Glückwunsch, Sie können jetzt endlich in das Berufsleben voll und ganz starten. Tun Sie sich und mir einen Gefallen, lassen Sie das mit dem Master, es ist viel zu trocken, das ist nichts für Sie. Und ich glaube, also mein Lebenslauf ist mindestens genauso wild wie deiner, dass da die Magie drin steckt, zu schauen, was kann ich mitbringen. bringen? Was trage ich dazu bei? Was sehe ich vielleicht anders, weil ich es nicht aus dem Buch nach Schema F mache? Dass dadurch eigentlich immer die besten Sachen entstehen, dass man so ein bisschen Gefühl mitbringt, ein bisschen Wissen und ganz viel Selbstbewusstsein.
Und wie hast du das damals empfunden, als er dir das gesagt hat? War das für dich eher ein Tipp, den du in dem Moment schon annehmen konntest, oder hast du das erstmals Kritik oder Angriff verstanden?
Ich habe es total positiv genommen und ich dachte so, ja, er spricht mir aus dem Herzen. Für mich stand immer fest, Master wird nicht stattfinden. Ich war aber auch heiß. Ich wollte durchstarten. Ich habe schon immer praxisbezogen besser lernen können als rein theoretisch, wie im Geschichtsunterricht, wo nach Seite 32 Abschnitt 3 gefragt wird, dass ich genau das da hinschreibe. Nein, ich muss selber die Erfahrung machen. Nur dann kann ich es auch mit Emotionen und Begeisterung füllen und nur dann kann ich gut in etwas sein. Also, aber auch das ist ja mein Weg. Und das ist, glaube ich, das Beste am Älterwerden. Man findet seinen Weg.
Es wird sehr viel ruhiger.
Auch das, ja.
Und das ist aber, deswegen habe ich so nachgefragt gerade. Das ist ja das, was ausschlaggebend ist am Ende. Du hast es sofort als positiven Impuls, nennen wir es mal so, wahrgenommen. Ja, du hättest es auch, von mir aus auch berechtigterweise, da kann man ja drüber streiten, als Kritik wahrnehmen können und als Angriff. Ja, und das ist ja genau das Thema von heute. Darum geht's. Wie nehme ich die Sachen auf und wie verwerte ich die für mich?
Ich glaube tatsächlich, man kann es ja immer so oder so aufnehmen. Für mich war das einfach nur ein Unterstreichen dessen, was ich selber gespürt habe.
Ja. Und es ist natürlich auch oft, wenn ich selber was als Angriff nehme oder als Kritik, ja, würde ich persönlich den Tipp immer geben, überleg dir bitte, warum du das in dem Moment so auffasst. Ja, weil oft ist das natürlich ein Triggerpoint, trifft irgendwas, was wahrscheinlich nicht ganz abwegig und falsch ist in dem Moment. Und das Leben wird so viel einfacher, wenn man die Dinge positiv nimmt.
Und ich finde auch, die Magie steckt so ein Stück weit darin, Kritik anzunehmen. Also sowohl positive als auch negative sorgt ja dafür, dass ich wachsen kann. Ich muss nur offen dafür sein.
Richtig, ja. Und da ist immer die Frage, wie tue ich das? Ja. Und ich glaube, es ist eine große persönliche Herausforderung. Ich bin mir sicher, wir zwei teilen die Ansicht, ja, weil Kritik anzunehmen ist nicht immer schön. Ja.
Tut doch mal weh.
Absolut. Und es ist ja gerade negativ, also positive Kritik hört, glaube ich, jeder gern, ja, dass man gesagt kriegt, das machst du ganz toll, Mensch, super. Gesagt zu bekommen, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, ist natürlich deutlich schwieriger.
Aber sorgt dafür, dass man Wachstumspotenzial trotzdem sieht, weil wenn jemand sich nicht mal mehr die Mühe macht, dir das Feedback zu geben, stimmt vielleicht auch irgendetwas nicht.
Und man muss ja nicht, und ich glaube, das ist die, oder habe ich gelernt, auch die Herausforderung für viele beim Kritik annehmen, man muss das, wenn man das nicht möchte, in dem Moment auch nicht zugeben. Ja, man muss da mit dem Gegenüber auch nicht drüber diskutieren, ob das jetzt angebracht ist oder nicht, aber das persönlich anzunehmen und für sich selber zu bewerten, egal zu welchem Ergebnis ich komme, aber ehrlich drüber nachzudenken, das ist, glaube ich, das Geheimnis.
Ich glaube, dass deine Erfahrung dafür gesorgt hat, dass du so reflektiert damit umgehst.
Mir blieb ja manchmal nichts anderes übrig.
Ich würde dich am Ende gerne noch fragen, was dein persönlicher Higher and Higher, also dein persönlicher Hebel ist, um dich selbst immer wieder zu pushen, herauszufordern und ein Stück weit auch vielleicht die Unternehmen, mit denen du arbeitest oder für die arbeitest, voranzutreiben.
Meine Neugier. Weil ich wahnsinnig neugierig bin, immer auf neue Dinge. Ja, und das ist sehr vielfältig und da muss ich mich manchmal ein bisschen einbremsen. Also es ist wie oft, wenn man sowas bei sich gefunden hat, sowohl positiv als auch negativ zugleich. Aber meine Neugier, mich auch in neue Themen einzuarbeiten, und das ist, glaube ich, das, was du ja auch gesagt hast, wenn du so einen wellenartigen Lebenslauf hast, da bleibt ja nichts anderes übrig, als das Beste draus zu machen, neugierig zu sein, neue Dinge zu lernen. Ich glaube, dann kommt man für sich am weitesten.
Weißt du, was das Schöne an diesem Podcast ist? Ich darf neugierig bleiben. Ich freue mich, dass du heute mein Gast warst und zumindest meine Neugierde auf dich und deine Geschichte gestillt hast. Danke, dass du mein heutiger Gast warst.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht.
Mir auch, sehr. Und ihr habt es mitbekommen, es ist dieses Mal ein Videopodcast. Nächstes Mal hört ihr wieder mehr, als das ihr seht. Aber wir wollten einfach mal die Chance nutzen, dass Nico gerade in unserem beschaulichen Paderborn ist und uns besucht. Schön, dass du da warst. Danke.
War sehr schön.
Redaktioneller Hinweis. Uns ist wichtig, dass sich alle angesprochen fühlen, egal welches Geschlecht, welche Identität oder Ausdrucksform. Im Eifer des Gesprächs passiert es manchmal, dass wir nicht konsequent gendern oder unterschiedliche Formen nutzen. Unsere Gäste sollen selbst entscheiden, wie sie sprechen möchten und wir geben niemandem etwas vor. Aber die Grundidee dieses Podcasts ist klar. Wir meinen immer alle Menschen und niemand soll sich ausgeschlossen fühlen.